ARD.
Zu was für einer Instanz dich das macht, wenn du Bestatter bist.
Ja.
Also ich meine, du überlebst halt so viele Leute nochmal auf einer anderen Ebene. Also jeder von uns überlebt natürlich Menschen, aber der überlebt sie fast alle.
Ein Beruf mit Zukunft.
Wie lange hast du Zivildienst gemacht?
Ich habe 15 Monate Zivildienst gemacht.
Hm. Warum nicht bunt?
Weil, nee.
Kein Bock auf ein bisschen ballern oder so?
Nee. Also, es gibt hier einen am Tisch, der furzen muss, wenn er Lavendel riecht.
Ganz kurz, das haben wir überhaupt noch gar nicht erzählt in den letzten Folgen.
Haben wir das nicht erzählt?
Das wird oft off the table erzählt.
War das oft?
Das war off the table. Deshalb, das müssen wir jetzt, also, ich hatte früher einen besten Freund. Der war nicht von mir. Stopp.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Niklas von Lipzig
und
Herzblitzer Ralf Runus Elvis Maria Kaspers.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Ralf.
Mein Name ist Niklas.
Und wir sind bei 1+1, Freunde auf Zeit. Wobei, wer weiß, vielleicht wird es sogar was Längeres.
Vielleicht wird es eine längere Beziehung. Vielleicht wollten wir ja keine und gehen hier raus und heiraten.
Ja.
You never know.
Kann alles passieren. Wir haben die letzte Folge beendet mit einem Cliffhanger. Das heißt, du hast es ganz profimäßig gemacht. Ich habe eine Frage gestellt und nicht auf die Zeit geachtet. Und du hast sofort reagiert und hast gesagt, pff, nicht jetzt, mein Freund.
Es wird eiskalt wegmoderiert. Es wird eiskalt wegmoderiert. Ja, ich, willst du die Frage nochmal wiederholen?
Die Frage ist, hast du einen Plan? Für dein Leben? Für die nächsten 5 Jahre oder 10 Jahre oder von mir aus die nächsten 2 Monate?
Oh, das würde ich ein bisschen separieren, weil ich glaube, für die nächsten 2 Monate ja, für mein Leben absolut gar nicht mehr. Also wirklich komplett alles über den Haufen geworfen, absolut keinen Schimmer. Ich habe, glaube ich, mein Plan endet so, alles was über 2 Jahre hinausgeht, bin ich komplett planlos.
Immerhin.
Genau, also ich habe das Gefühl, dass ich alles unter Kontrolle habe für die nächsten 2 Jahre so. Und dann muss man mal gucken. Die Hoffnung besteht natürlich, dass das einfach alles so weitergeht und man das machen kann und man weiter das verfolgen kann, was man tut.
Aber heißt das, dass du für die nächsten 2 Jahre jetzt einfach Termine schon gemacht hast und in deinem Terminkalender mehr oder weniger alles voll ist? Oder ist es so auf einer höheren Ebene, dass du einen Plan hast? Dass du sagst, also mein Ziel ist, keine Ahnung, mache eine Kreuzfahrt oder ich weiß nicht was.
Nee, ich glaube, dass ich in dem Abstand noch so einschätzen kann, wo ich da stehe im Leben, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und wenn ich mich dann aber zurückblickend betrachte, weiß ich, wie oft ich dann mich doch selber refreshe und dann plötzlich doch was ganz anderes möchte. Ich meine, ich gehe jetzt natürlich gerade sehr auf so einen beruflichen Kosmos, dass ich das Gefühl habe, so, ja, okay, und in dem, was wir zum Beispiel im Internet machen, glaube ich, dass das Internet sich so schnell bewegt, dass ich ab einem bestimmten Punkt einfach literally nicht sagen kann, ob noch irgendein Hahn danach kräht, was ich mache im Internet, weil höchstwahrscheinlich nicht. Und dann ist wirklich die Frage, was ich dann mache. Also ich habe keinen richtigen Plan B. Es gibt aktuell nur Plan A, weil Plan A extrem gut klingt und extrem viel Spaß macht und extrem viel Freude bereitet und eigentlich genau das ist, was ich machen möchte. Deshalb wäre es eigentlich schade, zu Plan B übergehen zu müssen, den es nicht gibt. So ist es aktuell. Aber auch was so Sachen angeht wie, ja, so Dinge, die man sich halt mal überlegt, ne? So heiraten, Kinder kriegen oder so, absolut keinen Plan. Also ich glaube, das ist aber auch okay, es vielleicht die nächsten 2 Jahre noch nicht zu wissen. Dann vielleicht ja schon. Oder es passiert einfach. Kann auch passieren.
Okay, das heißt aber 2 Jahre ist so der Horizont. Weiter planst du auch nicht.
Genau, 2 Jahre ist der Horizont, sage ich jetzt einfach mal. Rückblickend betrachtet dachte ich eigentlich, dass es immer einen Plan geben muss. Vor allen Dingen nach der Schule, nach dem Abi, war das immer sehr klar vorgelebt, dass es dann einen Plan zu geben hat.
Also von deiner Familie oder von deinen Freunden?
Ja, also es war schon sehr klar, mein Vater hat sich sehr an mir die Zähne ausgebissen nach der Schule, weil ich einer dieser jungen Leute war, die ganz genau wussten, dass sie etwas Kreatives machen wollen. Punkt. And that's it.
Also eine Banklehre.
Genau. einfach zur Sparkasse und dann so, witzigerweise werden dann ja wirklich so Sachen ausgekramt, wo man dann irgendwie noch das so reinweben kann, um es irgendwie zu verargumentieren, so von wegen.
Kreative
so.
Berufung ist was mit Zukunft, Junge.
Genau. Also, so, oder so, du magst doch aber auch Kontakt zu Leuten. Und überleg mal, in der Volksbank, wenn du da stehst, du bist den ganzen Tag mit Leuten, du kannst das doch sehr gut.
Das ist so seltsam, ne? Das hat meine Mutter auch gesagt. Also ich könnte dir eine Banklehre, also könnte ich dir besorgen.
Ist ein sicherer Job, ist eine sichere Bank. Weil Bank braucht man immer, die Leute brauchen immer Geld. Ich werde nie vergessen, da lachen mein Vater und ich heute sehr drüber, dass mein Vater eine ganze Zeit lang sehr das Credo hatte, dass der perfekte Job wäre der Hörgerät-Akustiker. Denn Hörgeräte braucht man immer. Die Leute brauchen immer Hörgeräte.
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Bestatter.
Bestatter wird man auch immer brauchen.
Sterben tun die Leute immer.
Ist ganz verrückt, ein ehemaliger guter Freund von mir aus meinem Heimatort, der ist auch Bestatter geblieben, weil der Vater war Bestatter und war ein wahnsinnig aufgeweckter, gut gelaunter Typ, ein sehr quirliger, lustiger, lebensnaher Typ irgendwie. Und der war halt tagtäglich damit irgendwie in Kontakt und da fand ich es auch wieder verblüffend, dass das anscheinend nicht so krass abfärbt. Also das kann man anscheinend auch als einen ganz normalen Beruf machen, ohne dass man das mit nach Hause nimmt und von Dämonen verfolgt wird.
Du gewöhnst dich einfach an alles, denke ich. Und klar, im Umgang mit deinen Kunden, also den Lebenden, musst du halt eine gewisse Pietät an den Tag legen.
Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so im Backoffice da sehr viel lustige Sachen passieren. Also
ich kann es mir auch vorstellen. Vor allen Dingen vielleicht sogar sehr sehr bereichernd fürs eigene Leben, wenn man da so eine Connection mit dem Tod halt dann bekommt, oder? Wenn man dann so hingeht und sagt, so ich hole jetzt mal XY ab. Also ich weiß nicht, so Personen vor allen Dingen in so einem Ort, ne? Also da, wo ich herkomme, 25.000 Einwohner, wenn du da Bestatter bist, triffst du ja wahrscheinlich relativ schnell irgendwelche Leute.
Kennst die alle.
Die kennst die alle, die ja. du abholst. Und dann ist es halt so, die habe ich gestern noch beim Supermarkt gesehen, morgen liegt die hier, weiß nicht, am Ende der Treppe.
Ist so krass, ne? Ich meine, du siehst dann auch Leute in Situationen, die sie sonst, in denen sie sonst von niemandem gesehen werden.
Höchstwahrscheinlich. Und wahrscheinlich auch nur einmal, weil du siehst die Person nur einmal tot. Aber irgendwie hätte ich einen ganz anderen Blick darauf, wenn ich durch den Supermarkt gehen würde oder durch die Innenstadt. Ich würde mir die Leute angucken, würde ich mir denken, du und du, ihr liegt wahrscheinlich bald bei mir auf dem Tisch.
Ihr seid schon auf der Liste.
Das ist schon crazy, was dich, also zu was für einer Instanz dich das macht,
ja, wenn
du Bestatter bist. Also ich meine, mal abgesehen von ihm, der ja noch relativ jung da auch war, aber sein Vater zum Beispiel, der schon immer der Bestatter der Stadt gewesen ist. Das heißt, wenn du den so getroffen hast in der Stadt, wusstest du schon so, Bruder, du bringst mich mal unter die Erde. Das ist schon crazy. Das ist schon krass. Du überlebst halt so viele Leute nochmal auf einer anderen Ebene. Also jeder von uns überlebt natürlich Menschen, aber der überlebt sie fast alle.
Ja. Also das ist schon ein Beruf mit Zukunft.
Das ist ein Beruf mit Zukunft, wie gesagt, Hörgerätakustiker. Ich war mal bei einem Optiker und habe da mich vorgestellt, weil, wie gesagt, ich war da länger planlos, weil ich es nicht genau sagen konnte, was ich machen wollte. Und mein Vater hat sich sehr bemüht, was ja auch gut ist, dass er gesagt hat, ey, pass mal auf, okay, wir finden was für dich. So, ne, du musst jetzt erstmal was machen, ne? Du kannst ja nach deiner Passion suchen, aber du musst jetzt erstmal was machen.
Bei Eltern ist es auch so, die müssen ja die ganze Zeit zahlen. Und klar, die wollen, dass du was machst, wo du dann irgendwie erstmal so selbstständig bist.
Genau. Und das war auch richtig und das war auch gut. Und dann bin ich zu einem Optiker gegangen, weil das ist so witzig, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, dass ich gegebenenfalls Optiker geworden wäre.
Wir hätten uns schon viel früher kennenlernen können.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte dir deine Brille angedreht. Aber ich hätte dir ein krasses Abo-Modell angedreht, aus dem wärst du nicht mehr rausgekommen. Ich hätte so ein Zwangssystem gegründet, so ein richtiges Wuchersystem. Vielleicht wäre ich gut darin gewesen. Ich wäre guter Brillenverkäufer geworden.
Es klingt so.
Ja.
Na jedenfalls, du hattest also praktisch den Druck, irgendwie einen Plan zu haben. Das ging mir nämlich auch so. Also nach der Schule, alle haben irgendwie, oder ganz viele wussten, was sie machen. Und ich war so völlig ratlos. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und habe erstmal nur rumgehangen. Gut, ich habe Zivildienst gemacht. Das war ganz gut. Da konnte ich so ein bisschen 15 Monate irgendwie das schon mal alles noch mal wegschieben, was ich eigentlich machen sollte.
Wie lange hast du Zivildienst gemacht? Ich muss so doof fragen, weil ich musste es ja, ich war ja genau da, dass ich es nicht mehr machen musste.
Ich habe 15 Monate Zivildienst gemacht.
15 Monate.
Oder, nee, ich glaube, es war ein bisschen mehr, aber ich habe ISB gemacht. Also ISB ist die Abkürzung für individuelle Schwerstbehindertenbetreuung. Mhm. Das bedeutet, ich war als Zivi einer Studentin zugeteilt, die rund um die Uhr Betreuung brauchte. Das heißt, die hatte 3 Zivis, die 24/7 bei ihr waren. Und drei Zivis, weil ich war eine Woche da und hatte zwei Wochen frei. Und die hatte noch eine Zwillingsschwester, die auch da war. Das heißt, die hatte auch ein Zivi in genau dem gleichen Prozedere, Schema. Das heißt, wir waren zwei Zivis im Studierendenwohnheim in Bonn-Tannenbusch und haben dann uns um die gekümmert. Also sechs Zivis eigentlich. Ja, und weil ich dann immer zwei Wochen frei hatte, musste ich nie Urlaub nehmen. Den konnte ich mir aufsparen bis ganz zum Ende. Und deshalb war meine Zivildienstzeit ein bisschen kürzer.
Hm. Warum nicht Bund?
Weil, nee.
Kein Bock auf ein bisschen Ballern oder so?
Nee. Okay. Irgendwie war das so klar, dass ich nicht zur Bundeswehr will.
Okay.
Also wahrscheinlich, das war so lustig, wir hatten bei der beim ASB, also Arbeiter-Samariter-Bund, der das alles organisiert hat, da war ein Hausmeister, der gar nicht damit zurechtkam, irgendwie, dass da so viele Wehrdienstverweigerer sind, die langhaarigen Hippies. Und der hat uns immer gesagt, ihr solltet mal zum Bund gehen.
Ja,
so, ja, nee, deshalb sind wir hier, weil wir das nicht wollen.
Nee, ich finde das total interessant, weil, also ich bin ja damit dann nie mehr in Berührung gekommen. Ich hätte auch wahrscheinlich, ich hätte es mir dann gar nicht aussuchen müssen, weil ich wäre auf jeden Fall ausgemustert worden, wegen Größe und wegen Rückenschäden und weiß nicht was. Aber ich stelle mir das so interessant vor, nochmal als so eine soziale Komponente des Lebens, dass du dann mit deinen Freunden, Bekannten oder Leuten in deinem Alter dann diese Entscheidung treffen musst. So, du hast jetzt hier grüne Pille, rote Pille, gehst du Zivi oder Bundeswehr? So, und dann trennen sich dann die Lager. Wahrscheinlich extrem interessante Diskussionen darüber, wer wie was macht
gar
und warum.
Nee? Das war völlig okay. Also Freund von mir ist zur Bundeswehr gegangen und hat danach Berufsakademie gemacht und das war überhaupt keine Frage. Der war bei der Marine, war völlig okay. Also es war nichts so ganz tief, so eine ganz tiefe moralische Entscheidung, dass ich sage, ey, ich bin voll Pazifist, bin ich glaube ich gar nicht, aber ich konnte mir nicht vorstellen, Leute einerseits umzubringen, zu erschießen, weil das musste ja schlussendlich, damit musst du ja rechnen. Und ich glaube, ich fand diese ganzen Geschichten, was man beim Bund machen muss, eher abstoßend. Ein Freund von mir in der Schule, sein Vater war General bei der Bundeswehr. Also der war, ich glaube, schon pensioniert, General AD. Und ey, was zu Hause bei denen für einen Ton herrschte, es war wirklich fast so ein bisschen Kasernenhof. Das heißt, immer wenn wir da übernachtet haben, dann bei allen anderen konnten wir übernachten und es war okay. Aber da mussten wir sozusagen arbeiten für die Übernachtung. Mhm. Wir mussten im Garten was machen oder wir mussten die Garage ausräumen. Nur so ein Kram. Und es war so zum Beispiel, wenn du da angerufen hast und der General hat sich immer nur mit Hallo gemeldet am Telefon. Und ich war so ein bisschen verunsichert. Ich weiß noch ganz genau, ich habe nicht gerafft, weil ich dachte, melden sich mit Namen. Und dann habe ich gefragt, ja, wer ist denn da? Wen rufe ich denn da gerade an? Und dann schnauzt er mich an. Ja, ruf ich an oder rufen Sie an? Sie sagen mir jetzt mal erstmal Ihren Namen und dann sage ich Ihnen eventuell meinen Namen. Und da wusste ich, ah, okay, das ist der General. So der Ton war das. Und ich wusste, nee, das möchte ich auf keinen Fall haben. Selbst wenn es kürzer ist als Zivildienst, aber damit komme ich irgendwie nicht zurecht. Da war ich zu sehr wahrscheinlich. Die Punk-Seite in mir hat gesagt, ey, Arschlöcher, das mache ich nicht mit.
Aber jetzt, wo das so nicht mehr ist, wo man das nicht mehr machen muss, wie gesagt, Bund sehe ich auch so, aber so Zivildienst ist ja grundsätzlich vom Konzept her eine gute Sache.
Ich finde Zivildienst war super, es war total bereichernd, weil du Sachen kennenlernst, die du sonst niemals kennenlernen würdest. So was zum Beispiel Berührungsängste angeht. Also Claudia, so hieß die Studierende, die hatte eine spinale Muskelatrophie. Das heißt, die konnte sich im Grunde gar nicht bewegen. Die hatte so einen Elektrorollstuhl. Und wenn du das erste Mal, als ich da das erste Mal da war, hatte ich natürlich voll die Berührungsängste. Also ich wusste gar nicht, okay, darf ich das ansprechen? Also, dass sie im Rollstuhl sitzt und sich praktisch nur den Finger bewegen kann für den Joystick, dass der Rollstuhl sich bewegt. Oder wie ist das? Und da so aus dieser unangenehmen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Situation rauszukommen und zu merken, es ist total egal, ob jemand behindert ist, weil nach 2 Stunden hast du es gar nicht mehr gesehen oder ich habe es nicht mehr gesehen und es war dann keine Hürde mehr. Wir haben einfach, sie hat mir gesagt, was ich machen soll und ich habe das gemacht und es war völlig okay. Also, weil du auch im täglichen Leben, du hast dich ein paar Sachen, musst du dich an andere Dinge gewöhnen, andere Bewegungsabläufe oder auch andere Tagesabläufe. Aber im Großen und Ganzen war das einfach völlig okay. Und ich glaube, es war eine gute Unterstützung, die die beiden bekommen haben von den Zivis. Wenn es das nicht gäbe, wäre das echt krass.
Da muss ich mal ganz doof die Frage stellen, weil ich es gar nicht genau weiß, wieso oder an welchen Punkten, warum wurde eigentlich Zivildienst und Wehrdienst abgeschafft? Was war die Begründung damals? Ich weiß es nämlich gerade tatsächlich wirklich nicht.
Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Bedrohung, Kalter Krieg und so, war nicht mehr gegeben. Ich weiß es nicht.
Nee, weil ich denke gerade nur so darüber nach, dass ich mir dachte, so, warum haben die denn überhaupt gesagt? Das ist ja schon ein Riesending, das abzuschaffen, wahrscheinlich auch. Also es ist ja ein riesengroßer Schritt, wenn es das immer gegeben hat. Aber warum das passiert ist, ich meine, ich habe mich damals einfach nur gefreut, weil es abgeschafft wurde und ich war so, ich muss nicht mehr, ist ja mega geil. Habe mich aber nie damit beschäftigt, warum das nicht mehr ist, weil, wie gesagt, Bund steht ja nochmal auf einem ganz anderen Papier, weil es was ganz anderes ist, aber ich sehe im Zivildienst grundsätzlich ja erstmal eigentlich was ausschließlich Gutes. Allein so für die eigene Entwicklung, wie man mit Menschen umgeht, so als Learning fürs Leben.
Ja, total.
Also ohne, dass man jetzt danach sagt, man geht auch in diesen im beruflichen Bereich. Aber einfach, um das zu lernen und das vielleicht auch einfach machen zu müssen, als Abschluss der schulischen Laufbahn vielleicht, bevor man ins Berufsleben geht, da nochmal kurz einfach dieses den Blick aufs Leben zu bekommen, ist ja sehr gut.
Also ich glaube, Zivildienst war eher so Ersatzdienst. Das heißt, wenn der Ursprung, der originale Dienst abgeschafft wird, dann gibt es auch keine Begründung mehr für den Ersatzdienst. Ich glaube, das war so die Logik dahinter. Mhm. Aber ja, ich finde auch, also das ist etwas, gibt ja das FSJ oder was auch immer, freiwilliges soziales Jahr, aber das ist halt nicht so verpflichtend.
Heute würden sie wahrscheinlich alle wieder sagen, so ab zur Bundeswehr mit den Kids.
Ja,
oder?
Wahrscheinlich.
Damit die mal wieder ein bisschen durch den Morast gezogen werden. Aber nee, um nochmal zum Thema Plan. Wie gesagt, kein Plan für die Zukunft, keinen längeren Plan, finde ich auch irgendwie gerade ganz geil. Dadurch, dass der Zeitraum immer so kurz bleibt, indem man so guckt, man ist jetzt erstmal im Hier und Jetzt und hier und jetzt zähle ich jetzt auch mal so 2 Jahre plus, 2 Jahre minus so in dem Bereich, in dieser Blase befinde ich mich, das ist super. Danach gucken wir mal, was passiert. Finde ich gerade sehr entspannt. Trotzdem, und deshalb meinte ich, kann man nicht so pauschal beantworten, würde ich sagen, dass ich dann doch eine Person bin in diesem kleinen Rahmen. Desto kleiner der Radius wird, desto genauer schmiede ich Pläne. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Projekt ansteht, brauche ich einen genauen Plan oder
klar.
Bin ich dann die Person, die sagt, okay, alles klar, wir müssen jetzt einen ganz genauen Plan schmieden. Ich weiß genau, da müssen wir rein, da müssen wir raus. Das ist die Storyline, die wir erzählen müssen. So, da habe ich schon richtig Lust auf Pläne schmieden, weil mich das so wahnsinnig zufrieden macht, wenn so ein Plan aufgeht. Das ist so geil, wenn du einen Plan machst und dir so irgendwas überlegt hast, dann machst du es und dann funktioniert das und du bist so, das ist doch so geil. Das erfüllt einen mit so viel Stolz.
Mich macht nichts wahnsinniger, als wenn jemand eine Sachgeschichte dreht oder überhaupt einen Film dreht und ich bin dabei und ich habe das Gefühl, die haben richtig keinen Plan. Die sagen dann, nee, ich mach's nochmal aus der Perspektive und dann aus der Perspektive und ich so, ich hab's schon 10-mal gemacht aus allen möglichen Perspektiven. Was willst du damit? Ja, ich guck mal im Schnitt, was ich benutze. Weil es nervt mich so, weil ich halt, wenn ich eine Sachgeschichte drehe, mach ich's ganz anders. Ich habe auf dem Papier jede Einstellung und muss nur noch abhaken beim Dreh, sodass ich ruckzuck fertig bin und auch dann zufrieden bin, weil ich mir halt einen Plan gemacht habe, den ich durchziehen kann.
Ja, und auch so ein Plan kann ja auch so ein bisschen immer sein, was will ich erzählen und was will ich tun. Und wir hatten ja in der letzten Folge oder vorletzten Folge, hatten wir schon darüber gesprochen, dass man sich da treu bleiben soll und die Sachen machen soll, die man selber gut findet und für richtig hält. Und ich finde das so verblüffend, weil es ist auf jeden Fall gang und gäbe, dass in dem Metier, wo wir da arbeiten, und das ist natürlich oft so Kontakt mit Agenturen und weiß nicht was so, da ist so ein ganz klassisches Beispiel dafür, was mich total verrückt macht, dass man meistens angefragt wird, zum Beispiel von irgendeiner Firma, die sagt dann, pass mal auf, wir wollen eine Videoreihe mit euch machen. Da freut man sich natürlich und sagt, ey, das ist ja super, wir finden auch eure Marke cool, so, das können wir uns gut vorstellen. Und dann kommen viele Agenturen damit um die Ecke, dass sie sagen, wir wollen gerne TikToks mit euch machen. Dann sagst du so, ah ja, okay, und was wollt ihr machen? Ja, TikToks.
Ja,
und dann bist du so, das ist eine Plattform, aber was wollt ihr machen? Und dann sind sie, und dann endet es halt und sagen die, ja, also TikToks. Und dann bist du halt wirklich so, dann sitze ich in so Calls und bin immer so, naja, aber was machen wir? Also was ist der Plan? Also was tun wir? Also weil lass uns doch mal drei Schritte zurückgehen. Wir brauchen doch erstmal einen Plan, was wir gemeinsam machen wollen. Was ist die Message? Was wollen wir erzählen? Wollen wir Leute zum Lachen bringen? Wollen wir sie zum Weinen bringen? Wollen wir sie zum Nachdenken bringen? So, da fangen wir an. Was ist die Geschichte, die wir erzählen? Und dann am Ende gucken wir mal, machen wir es Hochformat, machen wir es Querformat und dann gucken wir, wo wir es ausspielen. So wäre ja die Reihenfolge. Und dann sitzen dir Leute gegenüber und sind so richtig so, nein, wir wollen TikTok. Da sind wir gerade alle. Wir müssen TikToks machen. Wir sind doch, das ist doch jetzt das Ding. Und das ist so gang und gäbe aktuell. Das macht mich total kirre. Und deshalb, das ist für mich so diese Herangehensweise. Und das meine ich so mit Plänen. Ich möchte immer erst wissen, okay, was können wir denn machen? Mit welcher Sinnhaftigkeit? Und wie gesagt, die Sinnhaftigkeit kann nachher total stumpf sein. Ne? Die kann auch nachher sein, ich will einen richtig dummen Clip machen, wo Leute nachher über Pipi, Kaka, Penis lachen. So, das will ich machen. So, und dann überlege ich mir, wie wir das machen. Aber immer so rum. Und da bin ich dann schon, würde ich sagen, eine sehr kontrollierende Person in dem Rahmen, weil ich dann sehr da an diesem Plan festhalte und dann vielleicht dann auch anstrengend werde, so, weil andere sagen, ja, lass doch das jetzt umsetzen. Und ich sage so, nee, lass uns noch ganz kurz drüber sprechen, was wir machen wollen. Ich glaube aber, dass es am Ende dann doch meistens so gut aufgeht, dass ich dann immer froh bin, diesen Plan gemacht zu haben. Noch ein sehr witziges Beispiel dafür, vielleicht die eine oder andere Person, die hier zuhört, könnte, ohne dass sie mich als Person irgendwie vorher kannte, darüber gestolpert sein, weil das Ding irgendwie ein bisschen Ausmaße bekommen hat. Wir haben vor ein paar Wochen ein Video hochgeladen, das hieß, wenn Menschen Hunde wären. So, und das ist ein ganz kurzer Clip, der dauert 20 Sekunden und man sieht mich und David, wie wir auf einer Wiese kommen uns entgegengelaufen und wir versuchen charakteristisch Hunde nachzumachen.
Ich hab's gesehen.
Und dieses Ding hat fast 10 Millionen Aufrufe jetzt bekommen. Das ist mit Abstand das viralste Video, was wir hier gemacht haben. Und es ist absurd, weil wir danach auch drüber gesprochen haben und sehr drüber lachen mussten, dass wir gedacht haben, das kann doch nicht wahr sein, was wir uns teilweise für Gedanken machen. Aber, und jetzt möchte ich sagen, jetzt kommt wieder der Thema Plan. Das mag sehr belanglos wirken und sehr, haha, lustig, habt ihr euch mal kurz auf eine Wiese. Das stimmt nicht. Ich habe mir im Internet viele Videos von Hunden angeguckt. Ich bin ins Internet und habe
du
mir...
Du hast recherchiert.
Ich habe recherchiert über Hunde, um rauszufinden, was sind so richtig die charakteristischsten Dinge, wie bewegen sich Hunde. Und so kam es dann auch dazu, dass dieses Umeinanderlaufen, wenn sie sich treffen, dieses Stehenbleiben, dieses abrupte, dieses, das machen Hunde, diese kleinen Bewegungen, diese kleinen Nuancen halt festzustellen. Also für alle Leute, die dieses Video vielleicht gesehen haben und drüber gestolpert sind, da steckt schon manchmal mehr Plan dahinter, als man es denken würde.
Das ist nicht nur so, haha, ich hole mal mein Handy raus und dann filme mir was. Nee, das ist tatsächlich so.
Genau.
Gibt es einen zweiten Teil?
Es gibt tatsächlich mittlerweile wenn Katzen Menschen wären, haben wir letztens gemacht. Das hat 1 Million Aufrufe bekommen, was auch insane ist. Ich glaube, man darf solche Themen jetzt nicht ausreizen. Ich meine, man neigt schnell dazu, dann zu sagen, so, das hat funktioniert. Wir machen das jetzt nur noch. Das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Deshalb, wir freuen uns darüber, dass das so funktioniert hat. Jetzt muss man weitermachen. Ich bin auch der festen Überzeugung, so ein Witz hat sich schnell erzählt. Da muss man dann auch okay mit sein, dass man sagt, so, das war lustig, jetzt macht man das Nächste. Aber natürlich ist es, also die große Befriedigung in sowas liegt gar nicht darin, dass man sagt, so, das haben jetzt viele Leute gesehen und ich habe so und so viele Follower dadurch bekommen, sondern, dass man eine Idee gehabt hat und die klang im Kopf irgendwie weird und du konntest sie keinem richtig erklären. Und dann haben wir die umgesetzt und dann hat das funktioniert. Und du bist so, weil, ich habe natürlich nicht gewusst, dass das so funktioniert, aber ich habe mir gedacht, ich glaube, das könnte funktionieren irgendwie. Ich glaube, das könnte ein Ding sein, was man sieht und sich denkt, scheiße, ja, das ist mein Hund. Und dieses Stoppen, ich check das. Ich war gerade im Park, die machen das. Und das finde ich so satisfying, dass ich solche Pläne liebe.
Ja, das finde ich auch. Also vor allem das Tolle ist, du hast eine Idee und fängst an, daran zu arbeiten und am Ende ist da was, was du hochladen kannst. Und das ist irgendwie so richtig, ja, so dieses Abhaken-Gefühl, das finde ich das Beste dabei.
Ja.
Um nochmal auf den Plan fürs Leben zurückzukommen. Also, ich hatte es ja in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass meine Mutter mir ein Praktikum besorgt hat, dann, weil sie sagte, du kannst nicht mehr von meinem Geld leben.
Und wo war das Praktikum?
Bei Geh aufs Ganze. Hier in Köln gab es eine Produktionsfirma, die hat eine Gameshow produziert. Es gab ja, der Preis ist heiß, Geh aufs Ganze. Und sowas in der Art. Und das Glücksrad.
Geh aufs Ganze habe ich, glaube ich, nie gesehen.
Garantiert. Geh aufs Ganze war mit Jörg Dräger und dem Zonk. Der Zonk war so eine große rote Ratte. Die war,
ja, Zonk kenne ich.
Das war die Niete. Ah, ja. Also Jörg Dräger hat sich immer jemand aus dem Publikum rausgeholt und hat dann gesagt, okay, ich habe hier diesen Umschlag, da ist was drin. Und ich habe diese Kiste, da ist auch was drin. Und ich gebe jetzt einen Umschlag. Du kannst aber auch die Kiste haben. Und dann hat er angefangen so zu dealen.
Ja, okay.
Und dann hat er dir, keine Ahnung, Geld gegeben, damit du bei dem Umschlag bleibst. Und du wolltest aber die Kiste, weil die größer war. Und dann hat er gesagt, okay, dann zeig ich dir mal, was hier im Umschlag drin ist. Und mach das auf, da waren dann, keine Ahnung, eine Reise drin. Richtig teuer. Und so ging es hin und her. Und wenn du dann am Ende dich für eine Sache entschieden hast und da war eben kein Preis drin, dann war da der Zonk drin, die Niete, diese Ratte. Da habe ich angefangen und mir Spiele ausgedacht. Und irgendwann ging das da nicht mehr weiter, weil die Firma verkauft wurde und ich musste mir was Neues aussuchen.
Aber war das grundsätzlich cool? Weil es klingt für mich jetzt erstmal wie ein mega geiler erster
Praktikumsplatz. Es war total toll. Ja. Es war richtig cool. Also die Redaktion war super, im Studio, das war super. Es war wirklich, es hat total Spaß gemacht.
Krass, ja.
Aber ich musste was Neues suchen, weil eben das aufhörte da. Und ich war aber zufälligerweise auf einem Video drauf, was jemand bei Super RTL gesehen hat. Und der meinte, dieser Ralf, der wäre ganz gut für dieses Tiermagazin, was wir machen wollen. Weil bei Super RTL war das so, die hatten damals, die haben neu angefangen, die brauchten so Füllprogramm, weil die noch nicht so viel Werbung verkauft haben. Und statt, dass sie schwarz senden, haben die halt so 5-Minuten-Sendungen gemacht. Und da habe ich dann ein Tiermagazin moderiert. Also bin ich auch so reingerutscht. Und aus den 5 Minuten wurden irgendwann 20. Und das war alles, hat auch total Spaß gemacht. Vor allem, weil niemand gesagt hat, du musst es so und so machen. Weil es keiner geguckt hat, war das denen eigentlich egal.
Geil, ne?
Also konnte ich,
crazy, also ja.
Konnte ich Sachen ausprobieren und auch gucken, was sich für mich gut anfühlte. Und irgendwann hörte das auch auf. Das war aber okay, weil ich mich gleichzeitig beworben hatte zu studieren. Und ich dachte mir, das ist zwar schade, dass ich jetzt kein Geld mehr verdienen kann, aber so kann ich mich halt so super aufs Studium konzentrieren und muss nicht gleichzeitig irgendwie was anderes machen. Und dann habe ich angefangen zu studieren und ich glaube 3 Wochen nach Studienbeginn bin ich am Heumarkt aus der Straßenbahn ausgestiegen und bin angesprochen worden von einer jungen Frau und die fragte, ob ich nicht der sei von Super RTL. Ich so, ja. Ja, meinte sie, die beim WDR, die suchen wollten dich immer schon mal anrufen, weil die nach einem neuen Moderator für eine Sendung suchen. Und die haben aber keinen Kontakt von dir. Jetzt, wo ich dich gerade sehe, ruf doch mal da diese Nummer an.
Das ist ja crazy.
Und dann habe ich das gemacht, da angerufen und habe so eine Probesendung gemacht für, das war so ein Spin-off von der Sendung mit der Maus, hieß der Mausclub. Und da war auch die Frau dabei, die mich angesprochen hat, das war Shari. Und dann habe ich zusammen mit Shari und mit Tina Halverscheid 2 Jahre lang Mausclub moderiert. Und so bin ich immer von einem zum nächsten gerutscht, weil es die gleiche Redaktion war wie die Sendung mit der Maus, haben die irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal eine Sachgeschichte zu machen. Und so kam eins zum anderen. Es war total planlos. Ich habe einfach nur mal geguckt, was ergibt sich denn so? Und bin dann immer wieder weitergerutscht. Und so war das die ganze Zeit bisher eigentlich.
Super spannend. Also das ist natürlich der schönste Werdegang. Man hört das ja vor allen Dingen aber dann eher so aus vergangenen Zeiten. Ich glaube, bei Joko war es auch so, dass der Praktikum beim WDR nämlich tatsächlich gemacht hat und dann so irgendwo rübergerutscht ist. Das ist ja also heute natürlich so nicht mehr, glaube ich, richtig denkbar. Da werden die Leute so
weggecastet.
Gut, muss man dazu sagen, beim Fernsehen kriege ich es nicht so richtig mit. Keine Ahnung, wie man heutzutage noch beim Fernsehen einfach so reinkommt und reinrutscht. Ich glaube, da sind mittlerweile, ist der Kampf ja so hart geworden im Fernsehen, um überhaupt noch fernsehsendefähige Sachen wahrscheinlich zu machen, die Leute genug gucken.
Was aber lustig ist, weil eigentlich die vom Fernsehen wollen alle online machen.
Ja.
Und ich habe oft das Gefühl, dass die Onliner, für die ist sozusagen die größte Ehrung, ein Fernsehprogramm machen zu können.
Ja, das ist es. Es ist total absurd. Verrückt. Es ist total absurd, weil man sich, die Fernsehmenschen sehen sich nach den Reichweiten, die man mit Internet erzielen kann mittlerweile, weil diese Zahlen auf dem Papier natürlich, denen jetzt sage, so 10 Millionen und die stellen sich vor, dass 10 Millionen Leute halt deren Programm geguckt hätten am Abend, da geht denen natürlich krass einer ab, ist natürlich nicht dasselbe, weil es ist eine ganz andere Wertigkeit. Deshalb finde ich den Vergleich immer so schwierig. Dieses vorm Fernseher sitzen ist ja viel intensiver. Also sich aufs Sofa setzen oder dieses, was man früher gemacht hat, so gemeinsam, dieses gemeinsame sich hinsetzen und sich etwas angucken, das ist ja total toll. Also es ist ja ein richtiges Erlebnis, auch ein familiäres Ding so. Das hat ja das Internet überhaupt nicht, gar nicht. Also da schickt man sich das rüber, es ist wahnsinnig ungesellig. Also selbst wenn man nebeneinander sitzt, würde man sich's rüberschicken und würde dann sagen, habt ihr was geschickt? Und dann lacht man alleine. Das ist stimmt. Ja total scheiße so, ne? Das ist eine andere Art, deshalb ist es irgendwie dieses sich nach dem anderen sehen irgendwie auch so ein bisschen quatschig, aber deshalb sehnt sich das Fernsehen nach den Reichweiten vom Internet und hat dabei ganz viele Fehldenker, meiner Meinung nach. Das Fehldenken ist zum Beispiel immer dieses, dass man jetzt merkt, dass diese ganzen Internetleute halt auch durch die ganzen Fernsehsender geschleust werden, durch diese ganzen Shows, in der Hoffnung, weil man, also wirklich so eine 1-1-Rechnung, wo die Leute so, ja gut, also hier, die Person hat 700.000 Follower. Wenn wir dem jetzt eine Show geben, bei ZDF Neo, dann gucken 700.000 Menschen die Show, plus alle Leute, die ZDF Neo, dann sind wir ja bei, ja, 3,5 Millionen haben wir dann ja locker. So, und dann denkst du dir, nee, so läuft's kein nicht wirklich. Mensch dieser Followerschaft wird den Fernseher einschalten. Weil die Menschen sind aus einem guten Grund, sind die dort im Internet. Und ja, die folgen der Person, aber diese, so eine Verbindung, wie man gehabt hat zu einem Frank Elstner oder so, das ist eine andere Verbindung, als du hast zu einer Person, der du im Internet folgst. Du gehst nicht für diese Person hin. Es ist ja alleine, das wirst du auch feststellen, dieser Weg von deinem Instagram-Account, wenn du ein YouTube-Video hochlädst und sagst, hey, schaut euch das mal an bei YouTube. Also dieser Klick, nee, den macht ja niemand. Das ist ja, du musst schon durch Zufall bei YouTube draufstoßen. Du musst YouTube selber sein. Die Leute bleiben auf dieser Plattform. Und deshalb wundern sich die auch, dass immer diese Shows nicht funktionieren. Auch bei ZDF Neo. Da wird eine Show nach der anderen hochgestampft. Irgendeine Late Night, weiß nicht was. Ja, und dann wird die halt nach 4 Folgen wieder eingestampft. Und ich weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, ob das überhaupt noch eine Ehre ist, sowas machen zu dürfen. Oder ob man halt einfach der Nächste ist, der abgesägt wird.
Ja, also toll ist es, wenn die einen langen Atem haben und wenn du dann über Jahre lang so eine Show machen kannst. Das ist dann super und du brauchst ja die Zeit auch. Also als der Mausclub aufhörte, hatten wir in dem Mausclub immer so ganz kleine Sachgeschichten, die waren so 3,5 Minuten vielleicht. Und die wurden ein einziges Mal in ihrem Leben gezeigt und der WDR sagte, eigentlich ist es schade, dass wir den Mausclub jetzt nicht mehr haben, weil wir haben so viele Filme, die wir nur einmal gezeigt haben. Wäre doch super, wenn wir die nochmal irgendwie neu verpacken und nochmal zeigen könnten. Und dann, das war so beim Mausclub am Ende, war halt, es war sehr bunt und sehr laut und irgendwie gar nicht mehr so richtig schön. Also es ist kein Wunder, dass die Sendung abgesetzt wurde. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie wäre denn eine Sendung, die wir gern gucken würden? Nicht so viele Lichter und erstmal so schwarz als Hauptfarbe. Und so kam dann Wissen macht A zustande. Das heißt, Wissen macht A war eigentlich geplant als so eine provisorische Abspielstation für diese ganzen alten kleinen Sachgeschichten. Und als die durch waren und Wissen macht A aber irgendwie ja auch relativ erfolgreich war, haben die angefangen, neue Sachgeschichten zu produzieren, neue Filme für Wissen macht A. Und ich glaube, so diesen langen Atem, dass das über 20 Jahre lang einfach läuft.
20 Jahre lief das?
Wir haben 2001 angefangen.
Boah.
Und es läuft ja immer noch.
Das ist crazy, ja.
Das ist schon selten. Ich glaube, das gibt's heute, genau wie du sagst, nicht mehr. Die versuchen was zu machen und wenn dann nicht sofort der Erfolg da ist, dann wird es wieder eingestampft.
Nur mal als kleines Fallbeispiel, was ich irre fand, es gab die Super Duper Show, die wirst du vielleicht nicht kennen, weil sie einmal lief bei ProSieben. Also Samstagabend, 20.15 Uhr, die Super Duper Show mit Bill Kaulitz, mit Katrin Bauerfeind, glaube ich, weil wie gesagt, man kann es nicht groß wissen, weil ganz Köln war zuplakatiert. Riesige Wände mit Werbung für die Super Duper Show. Es war überall und es war angekündigt, Samstagabend so und so. Eine Episode lief, die hat die Senderauflagen nicht erfüllt, abgestanzt, also eingestanzt.
So brutal.
Aber das macht doch keinen Sinn. Nee. Also es funktioniert doch nicht. Da kann ich ein anderes Beispiel drauf anwenden, was einfach also ich glaube, es herrscht da ein totaler Denkfehler aktuell, wo ich das Gefühl habe, dass eine Internetschablone gelegt wird über Fernsehen. Und nicht nur da, sondern auch über Streaming. So, da geht ein Streamer hin, das ist dasselbe Beispiel, und sagt, pass mal auf, wir haben hier eine Serie, die heißt 1899. Ist von einem deutschen Regisseur. Tolle Serie, macht endlich mal was Deutschland sonst nie macht. Steckt wahnsinnig viel Budget da rein, aber auch die Bilder sehen amerikanisch aus. Es sieht einfach krass aus. Es ist eine tolle, total verworrene Geschichte, übertrieben kompliziert und weiß nicht was. Und die erste Staffel läuft und dann wird so gerechnet, dass sie gucken, wie viel Prozent der Leute, die erste Folge einschalten, die letzte Folge noch sehen. Und daraufhin errechnet der Algorithmus, ob diese Serie fortgeführt wird oder nicht. Und wenn nur 50% die letzte Folge erreichen oder weniger, dann wird es abgesetzt. Mhm. So, das ist die Regel. Klingt jetzt erstmal sinnvoll, wenn man sich denkt, ja gut, dann werden ja die nächste Staffel nur noch weniger als die Hälfte gucken. Dann kann ich ja rechnen, wie viel dann noch die letzte Folge der zweiten Staffel. Jetzt kommt aber das große Aber. Das fand ich ein tolles, augenöffnendes Beispiel, was dann jemand, nachdem das abgesetzt wurde und nachdem das Platz 1 war, die ganze Zeit bei Netflix, weil viele Leute sich dafür interessiert haben. Und ja, es war kompliziert, nicht viele haben es gecheckt und deshalb sind viele abgesprungen. Breaking Bad, eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten, war ein absoluter Flop, bis die letzte Staffel draußen war und das Gesamtwerk vollendet war. Und dann ist die gehypt. Und das ist jetzt die erfolgreichste Serie aller Zeiten gefühlt, ist Breaking Bad. Das heißt, Dinge funktionieren nicht so. Also du musst Dingen die Möglichkeit geben, ein Gesamtkunstwerk zu sein, ein Gesamtbild zu sein, sich zu entwickeln, Fehler zu machen, eine super duper Show. Keiner, ich will gesagt, ich habe sie nie gesehen, weil keine Ahnung, was das war. Aber vielleicht wäre es ja eine gute Show geworden, wenn du ihr eingeräumt hättest, die Kinderkrankheiten zu beseitigen.
Dafür ist es wahrscheinlich zu teuer.
Dafür ist es, ja, auch das, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ich es gänzlich nicht verstehen kann, wie es funktioniert, aber es ist wirklich, auf allem herrscht so ein wahnsinniger Druck. Wer soll den denn noch aushalten? So, also ich bin da auch so, wir haben auch schon viele Gespräche geführt mit Produktionsfirmen, die gesagt haben, pass mal auf, mach jetzt eine coole Show für euch. Und dann redest du und redest und desto länger du redest, merkst du so, Moment, ihr wisst aber auch A nicht, was ihr machen wollt, B...
Doch, die wollen euch ganz groß rausbringen.
Ja, genau, ihr wollt ganz groß. Aber ihr wisst, ihr wollt auch nicht wirklich uns, also ihr wollt auch nicht wirklich...
Nee, die wollen eure Zahlen.
Genau, ihr wollt unsere Leute. Follower. Und dann will ich auch nicht natürlich der Buhmann sein, der mir selber ins Knie schießt und sagt, das wird nicht funktionieren, die kommen nicht. Ich kenne unsere Audience und glaub mir, wenn wir ein paar Socken verkaufen wollen, dann gehen die nicht rüber und kaufen das paar Socken. Also das wird nicht funktionieren. Also so funktioniert das Internet nicht. Und dann schießt man sich natürlich selber ins Knie. Weil natürlich habe ich das auch immer als ein sehr großes Ziel gesehen, zu sagen, Moment, wir können eine eigene Fernsehshow. Das ist ja insane. Da sitzen ja Leute dann vorm Fernsehen. Aber ich bin, um ehrlich zu sein, so ein bisschen durch mit dem Gedanken.
Ja, du hast ja eine eigene Show. Ob das jetzt im Fernsehen läuft oder woanders, ist im Grunde zweitrangig.
Ja, aber dieses Breitbildformat, so was du ja auch bei YouTube viel machst und so, das machen wir wenig. Aber es ist für mich nach wie vor das schönste Format, was man machen kann. Also diese Faszination, die ich selber habe, weil ich auch gerne Filme schaue und so, diese Wertigkeit, den Fernseher anzumachen, das da drauf zu werfen, es in groß zu sehen, mit gutem Ton und gutem Bild. Das ist eigentlich, was wir machen wollen. Der Workaround ist aber einfach zu groß für das, was wir irgendwie machen wollen würden, dass wir es nicht selber können. Deshalb wünschen wir uns eine Produktionsfirma, die es mit uns machen würde. Die Produktionsfirma gibt's aber noch nicht und so dreht man sich total im Kreis. Und da finde ich es dann immer so spannend, wenn du jetzt sowas erzählst, wie man Wissen macht, und weiß nicht sowas und wo sich sowas dann aber irgendwie entwickelt hat. Und am Anfang waren es vielleicht nur Mausbeiträge, die man nochmal gesendet hat und dann war es aber selber was. Und du hattest da diese Fläche, wo sich sowas entwickeln konnte und du wurdest halt an einer Bahnhaltestelle angesprochen. Ja. Also das ist dann... Das ist schon verrückt. Also auch wenn das sehr schmeichelhaft ist, dass es heutzutage natürlich auch geil ist, dass du dein Handy nehmen kannst, was hochladen kannst und plopp, bist du da, finde ich das wiederum auch sehr wünschenswert und sehr schön, dass das so funktionieren kann.
Ja, es hat halt sehr viel mit Glück zu tun, im Großen und Ganzen. Dass du am richtigen Ort zur richtigen Zeit gewesen bist. Ja, jedenfalls, daran merke ich, dieses Planlose, was viele von meinen Freunden gar nicht haben, weil die halt einen festen Plan haben, das hat aber so als Ergebnis, dass ich nicht so einen Tunnelblick hatte. Und das, was mir früher immer total zu schaffen gemacht hat, dass ich eben kein Ziel hatte und eben nichts, worauf ich hinarbeiten konnte, das inzwischen habe ich mich so dran gewöhnt und finde es ganz okay, dass ich eben nicht weiß, was nächstes Jahr sein wird. Und habe deshalb angefangen, immer so zu gucken, was ergibt sich so rechts und links vom Weg, den ich eigentlich gehe, und bin dann dadurch viel aufmerksamer für Sachen, die vielleicht noch andere Möglichkeiten darstellen. Und das ist das, was ich, glaube ich, durch diese Planlosigkeit so am ehesten für mich gelernt habe, dass das völlig okay ist.
Aber wie steht's dann so ums Thema Sicherheit? Also Sicherheit? Weil, Sicherheit in dem Sinne, dass man ja, also ich finde mit diesem Plan und auch diesem nach der Schule, mach das und das und so, geht ja auch immer der große Wunsch nach Sicherheit. So von wegen, mach eine Ausbildung, hab den festen Job, da kriegst du dein Gehalt und so. Jetzt ist es natürlich bei solchen Sachen vielleicht mal so, dass du ja weniger mit Sicherheit, weil du ja vielleicht auch nicht weißt, wie lange geht deine Sendung, was wirst du dann machen.
Es gibt keine Sicherheit.
Aber ist dir das wirklich, sag ich mal, egal, brauchst du die nicht? Oder ist es so, dass du sagst, naja, ich opfer sie gerne, damit ich das machen kann?
Ja, also das fand ich schon, das war echt ein Problem. Wenn du nicht so dieses Sicherheitsgefühl hast, das kann schon zu echt existenziellen Ängsten führen, weil du einfach Panik kriegst. Was mache ich jetzt eigentlich? Vor allem, wenn du dann zum Beispiel dein erstes Kind bekommst und denkst, also jetzt muss ja irgendwie Geld ranschaffen, damit wir was zu essen haben, um es mal so ganz platt zu sagen. Aber es gab mal so einen Schlüssel, Moment bei mir. Also eigentlich wollte ich nach der Schule Design studieren. Ich wollte irgendwie, keine Ahnung, an so eine Hochschule und dann da ja was machen, was irgendwie mit Grafik und so zu tun hat. Und ich habe in der Werbeagentur gearbeitet und hatte so die ganzen Leute, also auch Praktikum, die da in der Grafik waren, und ich musste eine Mappe machen und habe denen das gezeigt und die haben so gesagt, ja, das macht das so und so. Und ich wusste, was diese Mappenkommission an, ich glaube, das war in Düsseldorf, was die gern sehen wollten oder Wuppertal, und habe halt versucht, so den Geschmack von denen zu treffen, habe dann irgendwelche Zeichnungen abgegeben in der Mappe, also Arbeitsproben. Und als ich mich das erste Mal beworben habe, bin ich eingeladen worden zu so einer Klausur. Das heißt, du bist dann da vor Ort 2 Tagen und musst dann halt so grafische Arbeiten machen, bearbeiten, zeichnen und so. Und danach wurde ich eingeladen zu einem Gespräch mit dieser Mappenkommission. Und da bin ich dann aus dem Raster rausgefallen. Das war dann irgendwie, hat nicht gepasst. Es war okay, weil ich dachte, das war jetzt mein erster Versuch und ich bin schon relativ weit gekommen. Ich habe irgendwie gecheckt, was die gern sehen möchten und so, und habe versucht, den Geschmack zu treffen und dachte, nächstes Jahr werde ich einen Durchmarsch machen. Das war für mich so komplett klar. Und habe dann also wieder ein Jahr später meine Mappe gemacht und mir überlegt, was die sehen wollen, habe versucht, deren Geschmack zu treffen. Und ich war jetzt nicht so hundertprozentig selbst davon überzeugt von der Mappe, aber ich wusste, ja, das ist das, was die haben wollen. Ich bin nicht mal zu dieser Klausur eingeladen worden. Das heißt, ich bin am Anfang an voll abgekackt und dachte, boah, so ein Scheiß mache ich nie wieder, so eine Mappe. Also grausam. Es hat mich richtig frustriert. Ich war echt schlecht drauf danach und habe dann angefangen, bei Geh aufs Ganze zu arbeiten. Und eine Kollegin von mir, die hatte dann irgendwann, wollte sich an der Kunsthochschule für Medien bewerben, hier in Köln. Und sie hatte mal ihre Bewerbungsunterlagen dabei und ich habe mir das angeschaut und dachte, ja, das klingt auch super. Und ich habe ja für mich einfach so ein paar Sachen gemacht, die kann ich einfach zusammenstellen und dann da abgeben. Und wenn ich angenommen werde, ist es super, weil ich so hundertprozentig Ralf abgegeben habe. Ich habe nicht versucht, mich zu verstellen oder was anderes zu machen. Und wenn ich nicht angenommen werde, dann ist es auch okay, weil dann passt es auch nicht irgendwie. Und dann habe ich das abgegeben und ich wusste, die hatten auch Gespräche mit den Bewerbern. Und ich habe aber keine Einladung bekommen zu dem Gespräch. Es war also klar, okay, dann war es das auch nicht. Und dann, kurze Zeit später, kam dann auch der Brief von der KHM. Und das war ein bisschen seltsam, weil alle anderen Absagen waren immer per Einschreiben. Der kam einfach so. Und dann habe ich den aufgemacht und weißt du, wenn man so einen Brief so aufmacht und dann so das Papier rauszieht und einfach guckt, okay, was steht denn da erstmal? Und dann stand da nicht, sehr geehrter Herr Kaspers, also diese förmliche Anrede, und dann so, hallo Ralf Kaspers oder lieber Ralf Kaspers. Das ist echt seltsam für eine Absage, aber okay. Und dann habe ich den ganzen Brief komplett aufgemacht und habe gesehen, das war gar keine Absage, ich bin angenommen worden. Und das war so ein krasses Erlebnis, weil ich dachte, ich habe jetzt so einfach mich abgegeben da, Sachen, die ich mag, die ich gut fand, und bin nicht mal eingeladen worden zu diesem Gespräch mit der Kommission. Also das war sozusagen von vornherein klar, man muss da nicht nochmal Fragen stellen, der ist einfach geeignet dafür. Und dann konnte ich da anfangen zu studieren und das war irgendwie, da habe ich das erste Mal gerafft, also wenn ich Sachen mache, wie sie mir gefallen, dann ist es immer am besten. Wenn ich Sachen mache, die mir nicht gefallen und ich werde angenommen, habe ich immer so dieses nagende Gefühl, vielleicht die sehen was ich gar nicht bin. Wenn ich Sachen mache, die mir nicht gefallen und ich nicht angenommen werde, bin ich sozusagen doppelt gearscht, weil ich habe mich verstellt und habe keinen Erfolg damit gemacht. Aber wenn ich bei mir bleibe und was abgebe, was ich super finde und das auch angenommen wird, dann ist das Beste, was dir passieren kann.
Du wirst ja auch entlarvt von deinem Gegenüber. Also ich glaube, andere Leute, die merken das auch, wenn du irgendwas machst, was nicht.
Ja, total.
Also Leute haben da schon einen siebten Sinn, den sie vielleicht gar nicht wissen, dass sie ihn haben, aber man hat das einfach. Man checkt doch irgendwie, dass man sich denkt so, das ist doch irgendwie scheiße, das bist du doch nicht oder weiß nicht was so. So ist es dann vielleicht auch bei einer TV-Show oder so, wenn man dieses erste Mal sieht, denkt man sich so,
irgendwas stimmt nicht.
Fang nochmal an.
Das ist so, du siehst jemand, der hat einen Anzug, der einfach zu groß ist. Der schlabbert so ein bisschen.
Ja.
Im Vergleich zu jemand, wo der Anzug perfekt passt. Und
der Anzug ist ein gutes Beispiel. Anzug ist so ein Ding, du siehst Leute im Anzug und du spürst schon so, trägt der den Anzug oder trägt der den nicht? Oder wird er vom Anzug getragen? Also es ist so dieses, so, es gibt Leute, die siehst und denkst dir so, ja Mann, es ist korrekt, dass du in diesem Anzug rumläufst. Du hast auch, das passt. Und ja, du schlüpfst da jeden Tag rein, aber du weißt, du machst es aus einer Mission, Alter, weil du sagst, das ist mein Goal und ich gehe jetzt raus. Und es gibt die Leute, die schluffen so vor dir auf dem Gehweg mit einem Anzug und du denkst so, Digga, das ist scheiße, Mann. Du musst, zieh mal eine Jogginghose an, das ist geil. So, ich glaube, du musst wirklich, ich glaube, du musst auch in irgendeinem Büro, wo du entweder das tragen kannst, was du willst, stehst an deinem höhenverstellbaren Schreibtisch, freust dich über deinen Filterkaffee. Das bist du. Digga, komm raus, raus aus deinem Gefängnis, mach dich frei. Und das ist das. Ich glaube, man wird entlarvt. Ich glaube, das ist.
Ja, und wenn du einmal das gemerkt hast, wo du eigentlich bist, wo du dich ja so fühlst, das ist einer der wichtigsten Schritte. Und das gibt dir so eine Art Selbst oder gab mir so eine Art Selbstvertrauen von wegen Angst, was die Zukunft bringt. Ich habe durch solche Erlebnisse und noch viele andere einfach gemerkt, ich kann mich so ein bisschen auf mich selbst verlassen, selbst wenn jetzt alles irgendwie zusammenbricht und ich nicht mehr im Fernsehen bin. Ich habe das Gefühl, dass ich so viel schon erlebt habe und so viel über mich weiß, dass ich was anderes finden werde und was anderes machen werde. Und das nimmt so ein bisschen diese Zukunftsangst und auch dieses diese Panik davor, keinen Plan zu haben. Inzwischen ist es eher so, ich kann das mehr feiern, dass ich keinen Plan habe.
Ja. Das ist auf jeden Fall, also da zumindest keine Angst vorzuhaben. Wir haben das immer bei uns mittlerweile so ein Credo. Es war anfänglich, weil das irgendwie einfach zu oft gesagt wurde, aber mittlerweile ist das wirklich so, dass wir sehr groß immer bei allem reinschreiben, dass wir immer sagen, so wird schon. Bei allem, also wirklich bei jedem Projekt so. Irgendwann, wenn wir merken so, jetzt wissen wir nicht mehr, wie es geht, sagen alle im Raum mal so, ja, wird schon, oder?
Ja, und du merkst ja irgendwann, selbst wenn alles scheiße läuft, plötzlich denkst du, okay, es ist alles scheiße gelaufen. Aber da sind trotzdem interessante Sachen bei entstanden. Ja. Aus denen kann man was machen.
Ja, voll.
Und diese Fehler einfach zu nutzen, um da was anderes, Neues draus zu machen, was vielleicht nicht deinem Plan entsprach, das ist ja auch total schön.
Bist du, nur mal um das zu verstehen, bist du eigentlich die größte Zeit selbstständig oder bist du angestellt irgendwo?
Nee, ich bin selbstständig.
Selbstständig, ja. Okay. Also auch schon durchgehend quasi immer gewesen, dass man dann selbstständig, also auch bei den ganzen Shows, du bist selbstständig und schreibst dann Rechnungen an Sender XY.
Ja.
Okay, ja, weil Selbstständigkeit ist ja auch nochmal so ein Ding, das, also da musst du ja so ein bisschen wird schon denken. Weil
das halt einfach, geht nicht anders.
Selbstständigkeit ist eine richtige Kacke. Also ich bin ja erst seit 2022 selbstständig. Ich habe vorher ganz normal 40-Stunden-Job gehabt. Das hat mich schon ganz schön zum Schwitzen gebracht. Und ich bin jetzt ja noch so da, das ganze System erstmal zu verstehen. Also ich muss wirklich sagen, und ich bin blöderweise schon einer von den Personen, die war früher jetzt, also Mathe und so war schon echt immer ein Problem in der Schule und alles so Zahlenverständnis und so. Und ich finde Selbstständigkeit, zu verstehen, was man tun muss, um auch mit Selbstständigkeit gut umzugehen, um vorsichtig zu sein, um alles richtig zu machen. Also ein Termin beim Steuerberater kann schon mal sehr komplex sein.
Total.
Der nimmt mich mittlerweile wirklich an die Hand wie ein kleines dummes Kind und wir haben uns das mittlerweile sehr scherzhaft, dass ich gesagt habe, gut, machen wir es nochmal. Okay, wir fangen nochmal an. Also, das und das und das. Und dann, das habe ich letztes Jahr an Kirchensteuer bezahlt. Moment, okay. Das bezahle ich an Kirchensteuer. Das ist wirklich verrückt.
Ja.
Also, das sind so Sachen, die habe ich in einer Festanstellung schon bevorzugt. Das ist schon cool, einfach da sein Ding zu machen und dann am Ende zu wissen, das bekomme ich, das, ne, das muss ich dafür tun. Das ist schon auch ein gutes System. Aber bei Selbstständigkeit ist es schon mal ein bisschen ungewisser.
Ja, du musst einfach viel zurücklegen.
Ja, das ist das.
Das ist das.
Ich habe letztens ein ganz interessantes, wo du sagst, viel zurücklegen. Das haben wir natürlich auch schon gemacht, die Erfahrung. Und zum Glück haben wir irgendwie, warum auch immer, am Anfang gecheckt, so, das muss man machen. Also irgend so ein YouTube-Video nämlich gesehen, wo jemand erklärt hat, warum so viele YouTuber und Influencer, da ist das Wort, so krass schnell pleite gehen. Weil halt einfach da so schnell einfach irgendwie so ein Geld reingekommen ist, wo die nicht wussten, okay, das ist jetzt da, dann gebe ich das jetzt aus und dann kriegst du halt 4 Jahre später, kommt ein Einkommensteuerbescheid von weiß nicht wann und dann bist du halt gefickt. So, das ist schon crazy. Deshalb, ich bin sehr froh, dass man da am Anfang den richtigen Schritt gegangen ist und da sich das ein bisschen hat erklären lassen.
Bin ich auch. Apropos Brief, wir haben hier auf
der... Ja, wir wollten es machen.
Immer mal gucken, was da drin ist. Hier sind 2 Briefumschläge, die sind gelb.
Wir machen mal erstmal deinen. Wir wissen ja noch gar nicht, was drin ist. Vielleicht mal erklären kurz für alle Leute, die natürlich nicht hier mit uns im Raum sitzen. Wir sitzen ja an diesem tollen, runden Tisch und uns wurde am Anfang gesagt, es gäbe hier so Tools und Gadgets, die wir benutzen können. Wir haben bisher nichts davon benutzt. Es gibt ein Freundebuch, Es gibt einen kleinen Kaugummiautomat, in dem Fragen sind, und es gibt zwei Umschläge. Und Ralf hat jetzt einfach mal den ersten.
Bitte.
Ach du liebes bisschen.
Okay, Kartoffeln auf die drei. Vergib Platz 1 bis 3. Was findest du am, Anführungszeichen, besten, was am schlimmsten?
Okay. Okay, das heißt, du sagst jetzt gleich 3 Dinge und wir müssen die raten,
ja,
mit 1, 2 und 3.
Okay, dünne Augenbrauen, Arschgeweih, Zungenpiercing.
Das heißt, 1 ist jetzt das Schlechteste.
Nee, 1 ist das Beste.
1 ist das Beste, stimmt.
Also dünne, ach, das finde ich am besten. Also Arschgeweih finde ich, glaube ich, am schlimmsten. Zungenpiercing Mitte und dünne Augenbrauen, egal, aber völlig okay.
Also würde ich insofern gegengehen, Arschgeweih ist wieder extrem trendy. Das wieder komplett zurück. Deshalb gebe ich dem Arschgeweih eine Chance und packe Arschgeweih auf die 2. Ich finde Zungenpiercing, glaube ich, am schlimmsten. Und packe
das die. Das sagt jemand, der sich die Nippel piercen
muss. Ja, da bin ich natürlich. Ich habe das natürlich alles für die Klicks, ist doch klar. Natürlich, wirklich. Ich bin höchst heuchlerisch, also was das angeht. Nee, ich sag Zungenpiercing, weiß ich nicht. Das fällt für mich so ein bisschen aus dem Trend. Und finde ich insofern so ein Ding, da wird, glaube ich, ein bisschen zu viel mit rumgespielt, ohne dass man es merkt. Und dann züngeln die Leute immer so vor einem rum mit diesem Ding und spielen da an den Zähnen mit rum.
Außerdem habe ich Essensreste drin.
Genau, Essensreste. Und auch da habe ich leider die ganze Zeit so, kriege ich so Final Destination Gedanken mit so Zungenpiercings, dass ich mir denke, Digga, wenn du da immer so blöd zwischen zwei Zähnen hängen bleibst oder so und verklemmst dich selber.
Ja.
Deshalb, ich kann dünne Augenbrauen nicht so richtig deuten. Deshalb würde ich dünne Augenbrauen, bin ich Fan. Super, dünne Augenbrauen, oder?
Beide auf 1.
Super. Oh, jetzt wird's gut, pass auf. Die 2. Jetzt wird's schwierig.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein Streitthema wahrscheinlich. Pepper Woods, Paw Patrol oder Shaun das Schaf?
Okay. Das ist echt schwer.
Ja.
Paw Patrol auf die 3.
Hm.
Aber es liegt nur daran, dass ich es nicht kenne, nicht so wirklich.
Okay.
Und dass ich eine persönliche Verbindung habe zu Pepper Woods auf die 2.
Na klar.
Und Shaun auf die 1.
Ja, habe ich gar keine. Warum Shaun das Schaf auf die 1? Also was ist daran so gut?
Wir haben mal in Bristol bei Aardman gedreht. Wir haben so ein Making-of von Shaun das Schaf gedreht und es ist unglaublich.
Ach Moment, ja, na klar, das ist ja so Stop-Motion.
Ja.
Ja, okay, dann natürlich auf die 1.
Das ist so super. Also das war so ein Kindheitstraum, der wahr geworden ist. War echt. Und die waren alle so nett und ganz toll.
Okay, dann gehe ich mit bei Shaun das Schaf auf die 1 und ich gebe alle mit, weil, wie gesagt, Paw Patrol. Okay, jetzt mache ich nochmal ganz kurz meinen Paw Patrol Rant, auch wenn ich natürlich großen Respekt davor habe, dass die da und herzlichen Glückwunsch, dass sie da wahrscheinlich einen Arsch voll Geld mit verdienen, aber Paw Patrol erschließt sich mir nicht, warum es so erfolgreich geworden ist, weil Gott, es ist nicht kreativ. Also man ist hingegangen und hat einfach alles genommen, was Kinder cool finden und hat es in so einen Mixer geworfen. Also im Prinzip so. Also was können wir machen?
Tiere.
Wir nehmen Tiere. Bestenfalls aber kleine, kleine süße Hunde.
Natürlich.
Die können sprechen. Das sind alles Superhelden. Und die haben coole Jobs, die Kinder gerne machen würden. Polizei, Feuerwehr.
Bagger.
Baggerfahrer, Astronaut. Und noch irgendein Shit. Und dann, glaube ich, irgendwie so Speedbootfahrer oder weiß nicht was so. Und dann so, klar, es sind Hunde mit coolen Berufen. Und dann denke ich mir so, na komm schon, Alter, das ist nicht mal kreativ. Und dann sprechen die noch, dann ist es noch krass crackig gemacht, irgendwie mit vielen Schnitten, lauter Musik und sehr schnell und bewegt. Finde ich, nee. Also holt mich nicht in deinem Berg so, wo ich mir denke, coole Idee. Pepper Woods,
also
gut,
klar.
Ist ein sprechendes Schwein am Ende des Tages, aber gut, lassen wir es mal so.
Aber süß.
Ist süß.
Und das Tolle bei Shaun fand ich in den Studios, ich dachte immer, dass die zum Beispiel, wenn die so ein Auto da haben oder keine Ahnung was, dass das irgendwo gekauft wurde, Spielzeugladen und dann benutzen die das. Weil ich das so von uns kannte. Wenn wir irgendwie Requisiten haben, dann kaufen wir die irgendwoher. Die machen alles selbst. Wenn die irgendwie ein Spielzeug da haben, dann gehen die nicht in einen Laden, kaufen das, sondern die entwerfen das und bauen das selbst.
Crazy.
Und machen wirklich alles in Eigenproduktion, das ist so super.
Und das machen die immer noch so? Also ist das nach wie vor so oder wird da auch irgendwann schweren Herzens gesagt, man sattelt mal um auf modernere? Ich meine, Stop-Motion, ich glaube, da ist es ja vor allen Dingen bei vielen Stop-Motion, das ist ja so ein Heiligtum. Also diese Kunst des Stop-Motions ist halt für die Leute, die es machen, einfach ein großes Heiligtum. Weil es ist ja aufwandstechnisch, zeitaufwandtechnisch wahnsinnig.
Das machen viele Studierende, die sind da sehr preiswert beschäftigt.
Und die sind beschäftigt, ja, es ist natürlich aber wahnsinnig ineffizient, was Zeit-Nutzen wahrscheinlich angeht und bei dem, was rauskommt. Da würden wahrscheinlich viele sagen, mein Gott, mach doch, guck mal, mach's, animier's und mach dann den Stop-Motion-Effekt nachträglich drauf.
Ja, ja, aber ich glaube, das ist trotzdem was anderes. Also wenn du das hinkriegst, und das finde ich super, wenn Leute mit dem Computer es schaffen, so ein analoges Feeling herzustellen, ja, das ist großartig.
Das geht mittlerweile fast alles. Aber ich finde es auch toll, wenn sie es selber machen. Also nicht falsch verstehen, ich finde es super, dass es das noch gibt.
Okay, nächste. Fettige Haare, keine Haare, verfilzte Haare.
Ja, das ist doch ganz klar. Ich glaube, gegen fettige Haare kann man mehr tun als gegen verfilzte Haare.
Ja.
Deshalb tue ich verfilzte Haare natürlich auf die 3.
Ja.
Dann fettige Haare auf die 2 und keine Haare hatte ich lange, habe ich nämlich 5 Jahre Glatze getragen, weil ich einfach keinen Bock hatte, mir die Haare zu machen. Und ich kann sagen, es sah nicht so gut aus, aber boy, ist das geil.
Ja.
Keine Haare haben ist das Beste, wirklich, ich kann es sehr empfehlen. Also du stehst auf und bist ready. Ab und an muss man noch duschen wegen Körperhygiene, aber sonst ist man ready.
Finde ich gut.
Wirklich, also wenn man keinen Bock mehr hat, dann einfach mal Haare ab.
Oh, das ist total schwierig jetzt, das nächste. Elton, Wiegald Boning, Ecker von Hirschhausen.
Boah, zu denen habe ich ja allen 3 keine Emotionen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Emotionen habe ich auch nicht.
Also ich habe, da würde ich sagen, das ist mir auch ein bisschen egal.
Wir skippen das.
Das ist mir ein bisschen egal.
Haselbrugger, Olli Schulz, Evelyn Weigert. Wer ist Evelyn Weigert?
Evelyn Weigert ist, die macht auch sehr viel Comedy bei Instagram, auch verschiedene Podcasts, war auch schon hier in diesem Format, ist, und das weiß ich, auch menschlich gesehen eine sehr lustige Person.
Ich finde es sowieso doof, Menschen zu bewerten.
Ja, finde ich auch schwierig. Skippen. Vor allen Dingen, ich kenne Evelyn, ich kenne Hazel, ich möchte, da möchte ich gar nicht. Nee. Und das aber auch, ja. Indonesien, Deutschland und Holland. Also, das ist eine Frage, die wurde offensichtlich aufgeschrieben, damit man sich selber ins Knie schießt.
Ja,
ich weiß nicht, ob ich bewusst Deutschland vor Indonesien raten möchte in diesem Podcast.
Und Deutschland gegen Holland ist auch immer schwierig.
Nee, finde ich nicht. Da wiederum, pass auf, ich klammer Indonesien aus und pack Holland auf jeden Fall nach vorne. Holland ist einfach, die Holländer machen es einfach besser. Die machen einfach fast alles einen Schritt besser als die Deutschen. Das ist einfach ein leichteres Lebensgefühl. Die Holländer, denen ist alles ziemlich egal. Ich bin an der holländischen Grenze aufgewachsen. Deshalb, ich wohnte auf der Grenze von Holland und Deutschland, wirklich. Und Holland ist einfach, denen ist einfach alles ziemlich egal. Die haben keine geopolitischen Probleme mit irgendwie, also so weltpolitisch ist das eigentlich alles egal. Die sind einfach da. Es ist wurscht. Und ich glaube, das merken die.
Boah, merkst gerade, was für ein blöder Nerd ich bin. Weil ich dachte die ganze Zeit, es passt doch gar nicht, weil Indonesien ist ein Land, Deutschland ist ein Land, Holland ist ein Teil von Niederlande. Ja.
Und Holland ist ein Teil von Niederlande?
Ja, es ist wie Nordrhein-Westfalen. Du hast Holland, du hast Seeland.
Nee.
Ja.
Jetzt schockt mich nicht.
Doch, natürlich.
Niederlande und Holland ist nicht dasselbe?
Nein. Also, es ist wie, als würdest du sagen, Bayern ist Deutschland.
Aber Holland ist doch nicht wie ein Bundesland in Niederlande,
also
oder?
Es ist ein, ich weiß nicht, ob es Bundesland der offizielle Begriff ist, aber Holland ist im Grunde ein Teil der Niederlande.
Jetzt machst du mich fertig.
Und wusstest du, das ist total krass, also es gibt Holland und Seeland. Und es gibt Neuseeland. Und es gab Neuholland. Und jetzt rate, was Ach, Neuholland war. Australien.
Wirklich?
Ja, das hat Neuseeland. Das ist sozusagen das neue Seeland. Und Australien war das neue Holland. Und die haben es irgendwann mal geändert.
Das heißt, ich setze mich hier die ganze Zeit eigentlich für eine falsche Antwort ein. Weil Holland ja eigentlich dann gar nicht stimmt.
Also eigentlich stimmt wollen die wissen, schon.
Niederlande.
Ja, eigentlich ja.
Gut, dann mache ich einfach so. Ich füge Niederlande noch hinzu und setze Niederlande auf die 1, weil ich, wie gesagt, Indonesien kann ich nicht raten, war ich ja auch noch nie. Aber ich finde, ich habe immer ein sehr gutes Gefühl, wenn ich in die Niederlande fahre.
Das finde ich auch.
Weil das einfach eine wahnsinnige, die haben eine wahnsinnige Leichtigkeit, was Dinge angeht und sind einfach, haben diese Entspanntheit, die die Deutschen nicht haben bei Dingen.
Weißt du, was ich am liebsten mal mache? Wenn ich irgendwo bin in einem anderen Land, ich gehe einkaufen im Supermarkt.
Boah, beste. In Holland, in den Niederlande. Ich weiß jetzt ja mittlerweile, ich würde nie wieder.
Du kannst
sagen.
Auch in Holland einkaufen gehen, das geht auch.
Das geht tatsächlich auch. Das ist auch allein so ein Furzland wie die Niederlande, dass die so viel eigene Sachen haben.
Da, was für ein super Stichwort. Ich habe hier Desinfektionsspray.
Ja, ich schmier's mir, ich mach's mal auch mal in meine Hände, weil wir haben ja sehr dreckige Hände.
Also, das ist mit Lavendelgeruch. Mhm. Und für die, die böse, die letzten Folgen nicht gehört haben, also, es ist so, es gibt hier einen am Tisch, der furzen muss, wenn er Lavendel riecht.
Ganz kurz, das haben wir überhaupt noch gar nicht erzählt in den letzten Folgen.
Haben wir das nicht erzählt?
Das wird off the table erzählt.
War das off?
Das war off the table. Deshalb, das müssen wir jetzt, also, ich habe abseits dieses Tisches erzählt, aber ich kann es hier auf jeden Fall nochmal erzählen, ich hatte früher einen besten Freund, der hatte, ich war es nicht, der war nicht von mir, stopp. Ich hatte früher einen besten Freund und die Oma hat immer kleine Kissen gefüllt mit Lavendel. Die hat Lavendel im Garten und dann gab es dieses Kissen und es wurde dann ins Bett gelegt, so von wegen so, da ist jetzt was, das kann man, das riecht gut. So, und ich hatte die Superkraft, möchte ich sagen, dass wenn ich an diesem Kissen gerochen habe, ich wirklich, also von der Luft, die ich durch meine Nase inhaliert habe, ging die direkt nach unten durch und hat sich in einen, in einen Furz verwandelt und ich konnte darauf auf Kommando furzen. Jetzt wird von mir, heute glaube ich, von nicht nur dir, sondern der gesamten Redaktion im Hintergrund erwartet, dass ich das prove und hier ins SWR-Mikro reinfurze.
Also du musst nicht ins Mikrofon reinfurzen, es reicht, wenn du einfach hier in den Raum reinfurzt und
vielleicht, ich hab's aber auch lange nicht mehr gemacht, ich weiß wirklich nicht, aber also erstmal möchte ich sagen, uns wurde dann hier gerade so ein Lavendel-Ding reingereicht, also wirklich mit glitzernden Augen. Ja. Wurde mir dieses Lavendelspray entgegengereicht.
Es riecht jetzt nicht so lavendelig, wie man Lavendel erwarten würde.
Nee, es riecht nur sehr intensiv nach irgendwas, aber...
Bisschen nach Lavendelalkohol.
Ich würde sogar so weit gehen, also ich verspüre jetzt noch keinen Furzdruck beim ersten Riechen, ich würde sogar so weit gehen, da das ja nur Lavendelöl ist, das den Lavendelduft imitiert, Druck...
Es macht gut. Druck. Es macht Lavendeldruck.
Ey, vielleicht findet sich irgendjemand, der zuhört, falls das irgendjemand hier spiegeln kann, warum auch immer, der sagt so, ja, ich habe das auch. Echtes Lavendel macht mich zu einer Knetmaschine, was Ausdünstungen
angeht. Frag mich, was das für ein Reaktionsablauf in deinem Körper ist. Ob das eine Allergie ist oder das ist total
seltsam. Naja, deshalb heißt ja Superkraft, ne? Da weiß man ja auch nicht, wo es herkommt. Also
meine Superkraft ist, ich kann mit meinen Händen furzen.
Mach das mal. Oh, sehr gut.
Und das ist ganz toll, weil wenn ich...
Einer der Fürze war übrigens nicht von Ralfshand.
Genau das.
Wir sagen aber nicht, welcher es war.
Wenn ich irgendwo bin und Leute nicht kennenlerne, ich etabliere das immer so, hey, guck mal, ich kann mit meinen Händen furzen. Und alle wissen, oh, wow, das ist ja toll, ich kann sogar Lieder furzen. Sag mir mal Happy Birthday.
Ja, mach mal. Also damit begeisterst du mich auf jeden Fall. Ich würde ausflippen, wenn ich eine Runde stehen würde. Vor allen Dingen, ich kombiniere das gerade im Kopf mit einer Situation, die du in der ersten Folge erzählt hast. Nee, oder in der zweiten, dass du mit deiner Gesichtsblindheit teilweise auf irgendwelchen Partys rumstehst und dann kommst du in eine Runde, redest mit denen, gehst wieder, kommst wieder, erkennst die nicht mehr und panisch wie du bist, fängst du einfach an, mit deinen Händen rumzufurzen und alle denken sich so, okay, alles klar, er hat es nicht wieder erkannt und jetzt fängt er an, Happy Birthday mit seinen Händen zu furzen. Sehr gut.
Das Tolle ist, wenn das einmal so etabliert ist, im Raum ist, okay, der macht das mit den Händen, dann kannst du entspannt gehen lassen, egal was nach Lavendel riecht oder nicht, weil alle denken, ich habe einen Furz gehört, es war Ralf, der macht das mit den Händen. Und das ist super. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, die Isländer so, die sind so entspannt.
Ja, absolut.
Wir haben eben schon, bevor die Mikros liefen, über Island geredet. Und Island ist für mich ein ganz tolles Land, weil es so schroff ist. Ich war nur im Winter da, deshalb weiß ich nicht, wie es im Sommer ist. Aber Winter war super. Und ich weiß noch, wir sind dahin geflogen, weil wir für die Maus da auch so eine Sonderausgabe gemacht haben. Und im Flugzeug gab es in dieser Tasche vorne so eine Broschüre von der Tourismusbehörde. Und da stand so drin, wenn man nach Island kommt, wird man als erstes merken, diese frische, reine, klare Luft, das ist was ganz Besonderes. Und da habe ich mich wirklich drauf gefreut, weil ich wollte wissen, ob ich das wirklich riechen kann, diese frische, klare, reine Luft. Und kurz bevor wir gelandet sind, hat irgendjemand im Flugzeug gefurzt. Es war wirklich, der Furz hing in der Luft. Normalerweise verschwinden die, aber der war so extrem intensiv, der blieb einfach da. Ich dachte, na
respektlos.
Toll. Na
respektlos.
Toll, was soll das jetzt? Und dann sind wir raus und haben die Koffer geholt und da wusste ich, okay, einer hier bei uns vom Team hat wahnsinnige Blähungen. Weil ich war es nicht.
Dann war es auch noch jemand aus den eigenen Reihen.
Und es roch die ganze Zeit. Und dann standen wir draußen. Und dann, als wir draußen standen und der Geruch nochmal eine Spur intensiver wurde, wusste ich, ah, Moment, das ist die reine, klare Luft. Dieser Duft von faulen Eiern, das ist Island.
Ach so, ja, natürlich.
Von klar. Den Schwefelquellen.
Ja, 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 ja.
Und
das ist heftig. Also wenn man mal in dem Duft drin gestanden hat, das ist intens.
Und dann war mir total klar, das war kein Furz, das war einfach die isländische Luft. Und ich fand das Interessante, wenn es sowieso überall nach Furz riecht, kannst du einfach laufen lassen.
Komplett.
Du musst nicht reindrücken alles, sondern kannst ganz entspannt sein. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Menschen in Island einfach so easygoing sind. Und
total. Überleg mal, dass dein eigener, wenn du dich selber in deiner, im besten Fall so nach dem Duschen, dein großes Geschäft im selben Raum verrichtest, dass du das einfach überhaupt nicht als unangenehmen Geruch wahrnimmst, weil das halt einfach für dich die Nature ist.
So, das gehört dazu.
Das ist crazy, ja.
Wir haben dann bei der Familie gedreht, zu Hause in der Küche waren wir und haben das warme Wasser, also dazu muss man wissen, wenn man warmes Wasser aus dem Wasserhahn rauslaufen lässt, da ist halt dieser Schwefelstoff drin, also der geht dann richtig raus aus dem warmen Wasser. Das riecht man total. Das ist die Dusche der faulen Eier, wenn man sich da duscht. Und wenn man warmes Wasser rauslaufen lässt, dann riecht es einfach nach faulen Eiern. Und wir sind dann in der Küche gewesen, haben das auch bei der Familie gemacht und haben gefragt, ob wir kurz das laufende Wasser drehen dürfen, ob das für die okay ist. Und die haben uns angeguckt nach dem Motto, wo kommt ihr her? Habt ihr kein warmes, laufendes Wasser in Deutschland? Und wir so, nee, das schon, aber es riecht nicht so wie hier. Es riecht nach faulen Eiern. Und die haben es nicht verstanden. Die wussten nicht, was wir meinen, weil der Geruch wird einfach ausgefiltert, wenn du da längere Zeit bist. So ging es uns auch. Ja, und das stimmt einfach. Du merkst nicht mehr, wenn jemand gefurzt hat, weil es genauso riecht wie die isländische Luft. Und insofern macht es auch keinen Unterschied, ob du es machst oder nicht.
Unfassbar tolles Land. Also Island zweimal da gewesen, zweimal bereist. Und die Menschen vor allen Dingen fand ich einfach sehr inspirierend. So mit dieser Lockerheit. Ja. Island auch nach wie vor, glaube ich, zum sichersten, freundlichsten Land der Welt gekürt, weil da ist halt natürlich einfach nichts. So, also passiert nichts. Es gibt eine, so Reykjavik, und das war's. Ja. So, da sind alle und die restlichen Leute wohnen auf irgendwelchen Höfen im Nirgendwo und freuen sich komischerweise, wenn Leute vorbeikommen. Und sind dann wirklich so, oh ja, Touristen und sind noch nicht abgefuckt.
Ja, es ist total schön.
Deshalb wünschenswert. Also Niederlande und Island, Reisetipps, falls ihr in einem der beiden Weltmetropolen noch nicht gewesen seid. So, pupsen musste ich bisher nicht. Ich muss aber richtig, richtig dolle pinkeln. Deshalb würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle.
Ach so, ich dachte, du wolltest ein Glas haben, das hier noch leer steht.
So weit sind wir noch nicht. Nach der siebten Folge pinkeln wir hier in Gläser und pupsen hier nur noch rum. Deshalb würde ich sagen, wir machen hier einen kleinen Cut, sehen uns aber noch in der vierten Episode wieder. Und worum es dort gehen wird, das hört ihr dann nächste Woche.
Wir sehen uns. Wir hören uns.
Wir hören uns. Bis dahin.
Na, wie war's?
Es ist ja noch sehr früh jetzt heute. Ich glaube, kurz vor 11, kurz nach 11. Ich muss erstmal so langsam wach werden, aber es war nett.
Ja, ich glaube, jetzt wäre der Punkt, wo es total spannend wäre, wenn ich jetzt mal hier so völlig abledern würde. Aber wir verstehen uns leider sehr gut. Wir verstehen uns sehr gut. Was aber trotzdem interessant ist, dass man durch die Dinge, die wir so erzählen, merken, dass wir doch aus zwei unterschiedlichen Welten kommen. So dieses Fernsehen, Internet. Was aber primär interessant ist, weil man nicht aneinander stößt, sondern sich so ein bisschen gegenseitig aufklärt, wie es in der einen Welt funktioniert und in der anderen. Das ist sehr interessant.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt-Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherin Maximiliane Hecke. Blind Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Amelie Kern und Timo Klump.
Das ist Pepe.
Hallo, dein Essen steht schon da.
Und das bin ich, Nathalie. Ich lebe quasi in einer WG mit Pepe und Tabo.
Fein aufgepasst, Tabo.
Mit Tieren zu sprechen, scheint die Menschheit zu unterteilen wie eine Vorliebe für oder eine Abneigung gegen Koriander. Es gibt diejenigen, die mit Tieren sprechen, und es gibt diejenigen, die nie mit Tieren sprechen.
Als wir mal im Sommer ein Eichhörnchen in der Wohnung hatten und meine Frau entdeckt das Tier und fängt an, mit ihm zu reden. Also ich hätte es einfach rausgescheucht. Was machst du denn hier?
Ich möchte herausfinden, warum sich manche Menschen mit Tieren so gut verstehen können, obwohl sie nicht dieselbe Sprache sprechen.
Ja, guck, genau.
Also meistens.
Das ist nur kurze Hallo, wie geht es dir? Also so Kontaktaufnahme.
Ich zeige euch Lebensgeschichten, die mich bewegt haben, weil sie von einer ganz besonderen Beziehung zwischen Menschen und Tieren erzählen.
Als Noni geboren wurde und so das erste Jahr, die ersten 2 Jahre vielleicht, da habe ich dann auch begriffen, dass er mir quasi alles Wichtige beibringt, was ich für die Welt da draußen wissen muss. Das, was die Schule nicht konnte. Also ich habe durch ihn gelernt, wer ich eigentlich bin.
Gunnar, geh. Ich will aber nicht, dass du mitfährst. Gunnar, geh. Warte ab. Nein.
Mit Tieren sprechen. 7 Folgen ab dem 21. August in der ARD Audiothek.